Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider. Mein Name ist Benjamin Stiebel und das sind unsere Themen für diese Woche. Braucht es mehr zentrale Koordination in der Krisenbewältigung? Der Präsident des Technischen Hilfswerks, Gerd Friedsam, im Gespräch. Die Pandemie als Gottesgeschenk. Ein Kommentar zu einer neuen Dimension des Bioterrorismus. Und Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr. Wer zahlt, wenn keiner fährt? Die letzten Wochen war Stillstand angesagt. Durch die Corona-Pandemie kam das öffentliche Leben zum Erliegen, wie es zuletzt in den Endzügen des Zweiten Weltkrieges der Fall war. Waren es damals Bomben und Gewehrsalven, die das Miteinander auf den Straßen lebensgefährlich machten, so reicht heute ein Virus. Das Alarmen der Wirtschaft hat knallharte Konsequenzen. Auch für die Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wochenlange Leerfahrten kosten massenhaft Geld, das kaum refinanziert werden kann. Inzwischen fährt das System zwar langsam wieder hoch, die Finanzen der Infrastrukturbetreiber werden aber noch lange in tiefroten Zahlen stecken. Viele Arbeitnehmer sind weiterhin im Homeoffice oder vertrauen lieber auf das eigene Auto, statt sich in Busse und Bahnen zu setzen. So werden die Auswirkungen der Krise, gerade im öffentlichen Personennahverkehr, kurz ÖPNV, noch lange nachwirken. Nach Schätzungen der Branchenverbände sind die Fahrgastzahlen bundesweit seit Beginn der Krise um rund 80% eingebrochen. In absoluten Zahlen bedeutet das laut einem Arbeitspapier der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, von rund 30 Millionen regelmäßigen ÖPNV-Nutzern in der Vorkrisenzeit blieben während dem Lockdown gerade mal 6 Millionen Fahrgäste übrig. Bei jährlichen Fahrgeldeinnahmen von bundesweit rund 12 Milliarden Euro fallen damit pro Krisenmonat hunderte Millionen Euro weg. Insgesamt muss der ÖPNV bis ins Jahr 2023 mit Einbußen von bis zu 10 Milliarden Euro rechnen. Doch wie kann man angesichts dieser Prognosen eine Pleitewelle vermeiden? Diese droht vor allem dem kommunal betriebenen Nahverkehr. Im Papier der Verkehrsminister heißt es, die Kommunen wären vielfach überfordert, wenn sie die finanziellen Verluste alleine auffangen müssten. Da der ÖPNV ein essentielles Infrastrukturangebot ist, brauche es eine gesonderte, gesicherte Finanzierung in der Krise, die über Liquiditätshilfen und Kredite hinausgeht. Heißt, es braucht mehr Geld vom Staat. Doch woher sollen die weiteren Gelder kommen? Einen eigenen Rettungsschirm soll es explizit nicht geben. Aber auch die bestehenden Verkehrstöpfe für Ausbau und Instandhaltung der Infrastrukturen sollen nicht angefasst werden. Stattdessen sollen die bestehenden Rettungsschirme des Bundes und der Länder für den ÖPNV geöffnet und Regionalisierungsmittel zeitweise erhöht werden. Und auch aus der EU soll Geld fließen. Die Bundesregierung müsse sich deshalb dafür stark machen, einzelne Paragraphen aus der EU-Verordnung zur Finanzierung und Vergabe im ÖPNV zeitweise auszusetzen. Um die Entlastung an dieser Stelle nicht durch Verordnungen an anderer Stelle direkt wieder verpuffen zu lassen, solle für diesen Zeitraum das Vergaberecht nicht angewendet werden. Das fordern die Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Dies sei vor allem wichtig, um nicht nur durch die Krise zu kommen, sondern auch das erneute Hochfahren der Leistungen mit anzutreiben. Da der ÖPNV zentrale Leistungen für die Gesellschaft erbringt, könne eine Reduktion nicht zielführend sein. Genau das Gegenteil soll erreicht werden, betonen die Verkehrsminister in ihrem Papier. Um die Klimaziele zu erreichen, brauche es viel mehr ÖPNV als bisher. In unserer letzten Folge hatten wir über die Gesundheitsämter als wichtige Manager der Corona-Pandemie berichtet. Ebenfalls von hohem Stellenwert sind selbstverständlich die Katastrophenschutz- und Hilfsorganisationen, namentlich die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, kurz THW. Gerd Friedsam, zuvor schon Vizepräsident, ist seit Anfang des Jahres Präsident des THW. Welchen Beitrag das Hilfswerk zur Bewältigung der Krise leistet, erklärte Friedsam im Gespräch mit Behördenspiegel-Chefredakteur Uwe Proll.
Guten Tag, Herr Präsident Friedsam. Sie sind seit einiger Zeit Präsident des THW, waren vorher Vizepräsident, kennen den Laden also relativ in- und auswendig gut. Was steht auf Ihrer Agenda für die nächste Zeit? Vielleicht fangen wir mal mit der kurzfristigen Perspektive an. In diesen Zeiten, Corona-Zeiten, was sind da Ihre Aufgaben als THW?
Ja, im Moment ist wirklich die Beschäftigung in unserer Organisation dadurch geprägt, dass die Corona-Krise uns im THW insgesamt fordert. Insgesamt fordert heißt wirklich alle Landesverbände, sind im Einsatz jeden Tag 800 bis 1000 Einsatzkräfte. Und da heißt es natürlich, bestimmte Dinge vorzugeben, was den Einsatz insgesamt betrifft. Da geht es natürlich auch um Hygienevorschriften, Sicherheitsmaßnahmen, die geregelt werden müssen, bis hin dazu, bestimmte Einsatzoptionen des THWs auch in den Ländern entsprechend zu positionieren.
Ganz kurze Frage, 800 bis 1000 Leute im Einsatz, was machen die konkret jeden Tag?
Jeden Tag wird in erster Linie werden die Gefahrenabwehrbehörden beraten durch entsprechende Fachberatung, was, wo, in welcher Weise kann das THW bei einer bestimmten Situation helfen. Helfen heißt dann letzten Endes unterstützen bei der Einrichtung von Teststrecken, beim Transport von Testmaterial, Unterstützung der Bundespolizei bei den Grenzkontrollen durch Ausleuchten, Versorgung etc. Und ein ganz besonderer Schwerpunkt ist derzeit die Versorgung von Schutzartikeln, die letzten Endes Behörden auf Bundesebene gebrauchen, aber in den Ländern, aber auch die Schutzausstattung für Krankenhäuser, Altenheime und alle anderen Einrichtungen, die sozusagen mit dieser Schutzausstattung ausgestattet werden müssen. Das ist einer der wirklichen Schwerpunkte, in der wir jetzt tätig sind.
Aufgrund der Krise und der Bewältigung der Krise und einer erhöhten Solidarität mit allen Handelnden, aber nicht weiter diskutiert worden ist, nämlich die Frage, was müssen wir eigentlich lernen für die Zukunft? Das ist ja nicht die letzte Krise und die letzte Pandemie gewesen.
Ja, natürlich ist die Hauptaufgabe jetzt, unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, diese Krise zu bewältigen. Das steht absolut im Vordergrund. Was für mich eine Erkenntnis ist, kommt auch daher so ein Stück weit, weil wir uns in der Vergangenheit mit der Neuausrichtung des THWs und mehr hin auf diese logistische Aufgabe sozusagen ausgerichtet haben. Wir haben neue Fachgruppen, Notversorgung, Notinstandsetzung eingerichtet. Wir werden jetzt unsere Logistikeinheiten werden wir verstärken, ergänzen. Wir haben da nicht mehr keine Fachgruppen mehr. Wir werden logistische Fachzüge einrichten. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt sozusagen aus dieser Krise lerne. Da haben wir seinerzeit bei der Analyse dessen, was kann auf uns zukommen, die richtigen Schlussfolgerungen getroffen, von denen profitieren wir jetzt. Und ich denke, da muss man aber an der einen oder anderen Stelle natürlich noch einmal nachjustieren. Meine Auffassung ist, wir müssen in Zukunft, was logistische Unterstützung angeht, für Bundesebene, aber auch für die Länder, müssen wir zu einer einheitlichen Vorgehensweise, einer einheitlichen Strategie kommen. Gegebenenfalls müssen wir auch uns dem Gedanken wieder zuwenden, eigene Vorhaltungen zu realisieren. Nicht nur im medizinischen Bereich, in anderen Bereichen wird das ja schon getan, Lebensmittelvorhaltung, Brückenbaumaterial wird an anderer Stelle vorgehalten. Inwiefern wir diese logistischen Aufgaben noch stärker miteinander verzahnen können, dass wir nachher tatsächlich eine logistische Leistung, die auch der Bund leisten kann für die Bedarfsträger in den Ländern. Ich glaube, wenn man das letzten Endes institutionalisiert, glaube ich, können wir in Zukunft schneller die Bedarfe, die jetzt ja gedeckt werden, mehr und mehr im medizinischen Bereich, dann sind wir da, glaube ich, da schneller unterwegs.
Dann vielleicht noch eine Frage, die auch in der Diskussion im Zusammenhang mit der im Moment noch vorhandenen Pandemie sich stellt. Die kam auf Zentralstellenfunktion Ihrer Nachbarbehörde, die ja hier direkt nebenan sitzt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, eine Zentralstellenfunktion, so wie sie beispielsweise das BKA für den kriminalpolizeilichen Bereich hat. Und damit verbunden überhaupt die Diskussion, ist das alles so sinnvoll, dass wir das runterbrechen auf die Länder in einer solch schwierigen Situation und womöglich sogar noch weiter runterbrechen auf kleinere Einheiten wie Landkreise und Kommunen. Aus Ihrer Sicht der Dinge, muss sich da was ändern oder hat das System sich bewährt?
Erstens, das System, was wir haben, hat sich auch in dieser Lage hier bewährt. Ich glaube, dass hier das Zusammenspiel des Bundes mit den Ländern im operativen Bereich mit Einbindung der Hilfsorganisationen hat sich aus meiner Sicht bewährt. An der einen oder anderen Stelle muss man sicherlich justieren. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Einsatzszenarien, Lagen geben kann, wo tatsächlich über das, was bisher an Koordinierung, Aufgaben auf der Bundesebene liegt, man sich genau betrachten muss. Hier ist aber erforderlich, dass man eben schaut, okay, welche Aufgaben nimmt wer auf welcher Ebene wahr. Und daraus wird sich später dann in der Analyse ergeben, braucht man tatsächlich dort eine Zentralstellenfunktion? Und die Frage, die sich dann noch stellt, ist natürlich, wo ist die? Findet die in einem Ministerium statt? Findet die in einer Bundesoberbehörde statt? Oder findet sie woanders statt? Ich habe manchmal, auch in dieser Pandemie, immer den Punkt, den ich sage, es geht möglicherweise nicht um Koordinierung oder wer hat wem letzten Endes was zu sagen, sondern es gilt darum abzubilden, wie läuft die Zusammenarbeit. Und da kann ich einfach nur sagen, für den Bereich der Logistik, wie wir es jetzt sehen, wie wir sozusagen als THW auf Bundesebene unterstützen, wir verteilen alle Schutzausstattung in die Bundesbehörden. Vom Gesundheitsministerium wird das in die Länder verteilt, was der Bund beschafft. Wir verteilen aber wieder in 5 Bundesländern auf Landesebene. Quasi wieder sozusagen das, was der Bund in die Länder gegeben hat, haben wir zentrale Verteilstellen im Auftrag der Länder und verteilen dort die Schutzausstattung wieder auf die Einrichtungen der Länder. Und da sage ich mal, eigentlich ist das ein Modell, was man wirklich auch für die Zukunft sich nochmal betrachten muss. Da wird nicht darüber zu
viel.
Bayern, ja. Wir waren in Schleswig-Holstein, in Thüringen, teilweise in Nordrhein-Westfalen und in Berlin. Immer in unterschiedlicher Ausprägung. Aber daraus, sage ich einfach mal, ist nicht zu sagen, wer braucht da in irgendeiner Art und Weise eine Zentralstelle, sondern wie arbeitet man in Zukunft besser zusammen?
Gut, wunderbar. Vielen Dank, Herr Präsident.
Gerne, nicht dafür.
Das war Uwe Proll im Gespräch mit dem THW-Präsidenten Gerd Friedser. Um den richtigen Weg zur Bewältigung der Krise drehen sich zurzeit viele Diskussionen. Ein Instrument, um Infektionsketten besser nachvollziehen zu können, ist die von der Bundesregierung geplante Corona-App. Nach einigen Streitigkeiten über die technische Umsetzung sind nun Deutsche Telekom und SAP mit der Entwicklung beauftragt. Klar ist, die App wird nur den gewünschten Erfolg bringen, wenn deutlich mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger sie auch nutzt. Um das zu gewährleisten, sind schon eine Nutzungspflicht oder alternativ Begünstigungen für die freiwillige Nutzung ins Spiel gebracht worden. Wir würden gerne von Ihnen wissen, was Sie von diesen Ansätzen halten und ob Sie die Corona-App nutzen würden. Dazu können Sie sich an unserer kleinen Umfrage auf unserer Diskussionsplattform behörden.blog beteiligen. Die Teilnahme dauert nur wenige Minuten. Zum Abschluss unseres Podcasts widmen wir uns noch einmal der Corona-Pandemie, aber aus einer gänzlich anderen Perspektive. Während buchstäblich alle Welt mit den gesundheitlichen, politischen und wirtschaftlichen Folgen der Krise zu kämpfen hat, gibt es auch solche, die die Pandemie als Segen oder sogar Waffe sehen. Zu den Gefahren einer neuen Dimension des Bioterrorismus kommentiert Uwe Proll, Chefredakteur des Behördenspiegel. Sprecher ist Thomas Petersdorf.
Der sogenannte Islamische Staat, auch als Daesh bezeichnet, betrachtet die aktuelle Corona-Pandemie als Gottesgeschenk. Als wäre das nicht schon bedrohlich genug. Die Terrororganisation entdeckt das Virus für sich selbst als Kampfstoff. Corona-Kompanien des Daesh gehen als Bataillone zur zoonotischen Übertragung des Virus in den Kampf. Ziel könnte es sein, so viele Israelis und Kreuzzügler wie möglich zu infizieren. Ein furchteinflößendes Szenario, auf das der Terrorismusexperte des Behördenspiegel, Uwe Kranz, ehemaliger Direktor des LKA Thüringen, aufmerksam macht. Der neue Sprecher des Daesh, Abu Hamza al-Qurashi, fordert von den Muslimen aller Länder, die, Zitat, Speerspitze im Kampf gegen die Juden zu sein. Insbesondere von den Palästinensern verlangte er bisher schon, die israelischen Siedlungsgebiete in ein Testfeld für chemische Waffen und Raketen zu verwandeln. Eines ist dabei ganz deutlich. Der Staat Israel und weltweit alle Juden sind schärfer denn je in den Fokus des islamischen Terrorismus gerückt. Das ist bei der Beurteilung der Terrorlage künftig noch stärker zu beachten. Denn es droht eine neue Dimension des Bioterrorismus. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Gefahr von rechts zugenommen hat. Das gilt insbesondere dann, wenn man die internationalen Telegram-Nachrichten der Neonazi-Szene berücksichtigt. Auch hier wird ausdrücklich dazu aufgerufen, Juden gezielt mit dem Virus anzustecken. Angesichts all dieser Gefahren und der zu befürchtenden raschen Ausbreitung der Pandemie in den Staaten des Nahen Ostens sind auch die deutschen Behörden gefordert. Die Migrationsströme in die Bundesrepublik müssen noch genauer und sorgfältiger untersucht werden. Eine Situation wie während der Flüchtlingskrise 2015 darf sich keinesfalls wiederholen. Damals galt, registriert ist nicht identifiziert. Ab sofort müsste das Credo der Migrations- und Flüchtlingspolitik bzw. der Grenzkontrollen lauten, registriert, identifiziert und nicht infiziert.
Das war's für den Augenblick. Spannendes für den öffentlichen Dienst zum Hören gibt es auch nächste Woche wieder. Ihre Fragen und Anregungen zum Podcast können Sie uns gerne an podcast@behördenspiegel.de mailen. Noch einmal zur Erinnerung, wir freuen uns, wenn Sie an unserer kleinen Umfrage zur Corona-App teilnehmen. Die finden Sie unter behörden.blog mit OE. Schön, dass Sie reingehört haben. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.